Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über Mängelansprüche. So ihr Lieben, wir haben mal weiter gemacht in der Reihe VB Erklärstunde. Heute mit Paragraph 13 Mängelansprüche und wir gehen wie gewohnt rein. Ich habe die PDF wieder vor mir und es geht los mit Paragraph 13 Absatz 1. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn erstens sie sich für den Vertrag vorausgesetzt, sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann. Heilandsblechle. Also startet direkt mit einem sehr komplexen Themengebiet. Sezieren wir mal Paragraph 13 Absatz 1. Der erste Satz ist extremst wichtig für euch. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Das heißt, wenn du jetzt konkret einfach auf Deutsch, wenn du jetzt im Bauablauf teilweise mangelhaft leistest, aber noch weit von Abnahme entfernt bist, dann ist das scheißegal. Dann kommt natürlich die Mangelanzeige vom Auftraggeber in dein Haus, aber der Zeitpunkt der Abnahme ist ja noch nicht sehbar. Von daher musst du nicht unverzüglich und nicht sofort darauf reagieren. So, jetzt klopfen da zwei Herzen, ne? Weil der Auftraggeber möchte natürlich gerne den Beweis von dir haben, dass du es mangelfrei hinbekommst. Deswegen gibt er dir immer nur Fristen von 10 oder 20 Tagen und setzt dir dann eine Nachfrist und teilt dann auch noch Kündigungsandrohung mit, wenn du es nicht hinkriegst, deine Leistung vor der Abnahme mangelfrei zu stellen. Und auf der anderen Seite steht hier ganz klar drin, dass deine Pflicht es ist, deine Leistung frei von Sachmängeln zu haben zur Abnahme. Cool. So, ne, also es beißt sich hier so ein bisschen. Hier kommt jetzt die emotionale Seite vom Auftraggeber ein bisschen zu kurz, weil der hat jetzt das Gefühl, wenn weitere mangelhafte Leistungen entstehen, dass du es einfach nicht hinbekommst, zur Abnahme mangelfrei zu werden. Deshalb versucht er dir im Vorfeld Dutzende Mangelpunkte immer zu kommunizieren, immer mit Fristsetzung und immer mit Abhilfeaufforderung und immer mit Kündigungsandrohung, aber der hat keine Chance. Ja, ist halt sehr, 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 sehr spannend, dass man das als Handwerker mal einfach versteht, dass man zum Zeitpunkt der Abnahme erst mangelfrei sein muss, nicht vorher. Ja. So, der zweite Satz. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die definiert jetzt, also Satz 1 definiert den Zeitpunkt und Satz 2 definiert letztendlich, was jetzt ein Sachmangel ist. Ja? So, das heißt, die vereinbarte Beschaffenheit. Was ist denn jetzt die vereinbarte Beschaffenheit? Die vereinbarte Beschaffenheit ist das, was du im Leistungsverzeichnis bepreist hast. Und jetzt überleg mal, wie schwachsinnig es ist, dass du jetzt anfängst, zusätzliche Leistungen als Nachtrag anzubieten, geänderte Leistungen als Nachtrag anzubieten. Dann bist du plötzlich in der Planungshaftung und dann vereinbartest du letztendlich eine Beschaffenheit, die du ja gar nicht weißt, ob der Auftraggeber die haben will. Von daher ist das auch mit ein Grund, warum der Planer immer in der Verantwortung ist, Nachtragsleistungsverzeichnisse zu erstellen. Ja, weil der erstmal mit dem Auftraggeber in stundenlanger Diskussion klären muss, lieber Auftraggeber, was ist denn die vereinbarte Beschaffenheit, die du hier haben willst? Ja? Also lass doch bitte einfach den Planer planen. Du hast einfach nur Nachteile, wenn du die Nachträge alle selber schreibst. Ja, es ist so. Soll mir jemand anders mal das Gegenteil beweisen? Wir kriegen jeden Tag die ganzen Nachweise zu sehen, dass es halt gar keinen Sinn macht, dass wir Handwerker die Nachträge selber schreiben. Wenn man zumindest auf dem aus dem Strudel raus will, wenn der Auftraggeber ständig irgendwelche Rückfragen hat, dem Grunde nach nur beauftragt und so weiter und so fort. Ne? Also es hat ja strategische Punkte, warum wir die Nachträge als Handwerker nicht selber schreiben. So, Übrigens, ein ganz, ganz, fällt mir gerade ein, müssen wir gerade drüber reden, ein ganz, ganz wichtiger strategischer Punkt ist halt einfach der Planer. Der braucht ja Wochen oder Monate, kriegst du nicht hin. Ja. So, das heißt, du hast, wenn es in gestörten Bausituationen ist, unfassbar viele Pflichtverletzungen, die du dem Auftraggeber einfach nachweisen kannst, so dass du halt eben so viele Punkte auf deiner Seite hast, falls es mal eine Kündigung geht, falls es mal in Bauzeitansprüche geht und so weiter. Der Auftraggeber hat gar keine Chance. Ne? Wenn der jetzt den Rüsten dazu holt, dann fragt er den Auftraggeber, hey, warum hat denn der Planer hier die ganzen Planungsaufgaben nicht geleistet? Ja, so, und dann hast du sofort dem Grunde nach so viele Punkte auf deiner Seite, dass du einfach nur noch den anderen Verzug sauber verhandeln musst. Ja. Okay, das war so ein kleiner Ausflug nochmal, weil es halt wichtig als Randthemengebiet hier passt. So, die vereinbarte Beschaffenheit, da sind wir stehen geblieben. So, und jetzt kommt aber ein wichtiger anderer Punkt, den anerkannten Regeln der Technik entspricht. So, und so eine Unverknüpfung. Ja? So, das Problem ist, der Auftraggeber, der kann ja auch von den anerkannten Regeln der Technik abweichen. Das ist so die Rechtsprechung. Ne? Also der kann mit dir eine vereinbarte Beschaffenheit vereinbaren, die entweder viel besser ist als die anerkannten Regeln der Technik oder die viel schlechter ist als die anerkannten Regeln der Technik. Hier steht aber eine Unverknüpfung. Das zeigt auch wieder, dass die VB hier nicht im Kontext der Rechtsprechung mitgezogen ist. Ne? Warum auch immer. Wollen wir auch gar nicht drüber reden. So. Jetzt kommt der nächste Satz. Und jetzt kommt's. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie sich für den nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Mhm. Okay, also sehr schwammig. Aber klar, hier will man natürlich versuchen, dass man irgendwie eingrenzt, was denn ein Sachmangel ist. Ne? So, zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte gewöhnliche Verwendung eignet. Okay. Ja, muss man also auslegen. Ja? Und da merkst du schon, die Juristen haben hier gar keine Chance mehr. Weil da geht es jetzt rein um Technik. Nur noch um technische Details, nur noch um Technik von allen Gewerken und da sind halt Juristen völlig raus. Ja. Deswegen auch bei Mangelthemen oder wenn irgendwelche in Verzugssätze oder Kündigungen kommen infolge von Mangelansprüchen, alles Schwachsinn, rennt damit bitte niemals zum Juristen, der kann euch einfach nicht helfen. Ja. So, und dann gibt es Nummer 2. So ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln für die gewünschte Verwendung geeignet ist und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann. Mhm. Also, es geht hier also um Üblichkeit und um Erwartungshaltung des Auftraggebers. So, wer beschreibt denn die Erwartungshaltung des Auftraggebers? Irgendwelche sinnlosen, dummen, chaotischen Architekten und Planer, die gar keine Ahnung von der Praxis haben. Ja? Und das ist halt eben so der Punkt, da wird es dann schwierig. Von daher ist auch die grundsätzliche strategische Empfehlung immer ganz klar, die vereinbarte Beschaffenheit messerscharf nach den Regeln der VBA, nämlich eindeutig und erschöpfend, überall gleiches Verständnis entwickelnd, konkret zu dokumentieren und zu definieren. Ja? Genau, das ist dazu zu sagen, Paragraph 13 Absatz 1. Gehen wir rein in Absatz 2. Ich zitiere. Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaffenheit, soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt auch für Proben, die erst nach Vertragsschluss als solche anerkannt sind. Ja, jetzt taucht hier ein Wort auf Probe. Ja, bitte nicht verwechseln mit Bemusterung, da hat die Rechtsprechung klare Abgrenzungen getroffen. Bemusterungen sind ganz klar definiert und Probe, könnt ihr mal recherchieren, das hat in der Praxis hat das fast gar nichts mit zu tun. Ne? Also wir haben, also in den letzten 10 Jahren hier im Kontext der professionellen Bauabläufe in der VB haben wir noch nie irgendwas mit Leistung nach Probe zu sehen bekommen. Von daher ist das aus meiner Sicht für diesen Teil des Podcasts auch überhaupt nicht relevant. Könnt ihr mal googeln, will ich jetzt nicht drüber weiter reden. Ist halt komplett anderer Teil eines Vertrages. Das kommt so ein bisschen daher, wenn ein Auftraggeber gar nicht weiß, was er bauen will oder wenn man sagt, es gibt hier komplett irgendwelche Neuigkeiten, die noch gar nicht irgendwie ja, groß erprobt oder Erfahrung aufgewiesen worden sind in der Praxis, dass man da einfach nach Probe irgendwas macht, weil man einfach die vereinbarte Beschaffenheit nicht beschreiben kann. Ja. So, von daher, Paragraph 13 Absatz 2 ist bedeutungslos für die Praxis. Paragraph 13 Absatz 3. Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnung des Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile, oder die Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftraggeber, es sei denn, er hat die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht. Jetzt kommt halt wieder so ein Ausnahmeding und eine Eingrenzung, wo wir Handwerker Grenzen haben der Haftung. Und es wird eine Verschachtelung gemacht in § 4. Also schauen wir uns das einmal genauer an und wir gehen Satz für Satz durch. Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung? So. Das heißt auf die Planung. Ja, also nicht nur Leistungsbeschreibung, die Rechtsprechung hat das auch vervollständigt, auf die LVs und Pläne, also Leistungsphase 5. Oder sonstige Anordnung des Auftraggebers, also sprich, ne, der Auftraggeber möchte gerne das und das und das haben, Zusatz- oder geänderte Leistung. So, oder halt die Vorunternehmerleistung. Also, wenn du irgendwie, was weiß ich, nehmen wir hier, ich gucke ja immer bei meinem Podcast-Studio hier auf meine Tür, die Zage, ne, wenn jetzt der Rohbau irgendwie hier außerhalb der Maßtoleranzen läuft und das Ding ist nachher schief und die Tür schrubbt irgendwie oder der Parkettleger hat Flächen und Unebenheiten nicht beseitigt und die Tür kriegst du nicht auf, nur 20 cm vom Winkel her oder 15 Grad, dann haftest du als Handwerker nur dann, wenn du keine Bedenkenanzeige geschrieben hast. So, und jetzt überleg mal, jetzt gehen wir mal in § 4 Absatz 3 zurück. Ich scroll mal ein bisschen nach oben. Jetzt wird auch klar im weiteren Verlauf, wie wichtig das ist mit den Bedenkenanzeigen. So, ich bin jetzt in § 4 Absatz 3. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung? Oder gegen die Leistung anderer Unternehmer? Müsste schriftlich eine Bedenkenanzeige schreiben. Und das ist halt das Spannende. Ne? So funktioniert die VOB letztendlich. Muss halt, ne, checkt halt nur kein Mensch draußen, weil es halt so komplex und verschachtelt ist. Wenn ihr dann trotzdem da irgendwas machen sollt und ihr habt Meldung gemacht, dann kann er sich den Mangel sonst wohin schmieren. Ne? Man soll erstmal eine Sanierungsplanung machen, soll erstmal klar machen, wie man den Mangel überhaupt beseitigt, was er haben will und dann kriegt er das auch. Ja, aber das ist halt sehr, sehr spannend. Du als Handwerker hast halt hier erstmal bis hierhin kaum Probleme mit Mängeln. Logisch. Der Auftraggeber plant miserabel und schlecht und gar nicht mehr. Schreibt dann Copy-Paste aus den letzten 40 Jahren aus der Historie aus, begeht massive Pflichtverletzungen und der haftet natürlich dafür, nicht du. Ja? Das muss auch so langsam mal in die Köpfe rein, dass eben hier irgendwo Grenzen sind, ne? Weil der Auftraggeber und die Architekten und Planer denken, ja, der Handwerker, der haftet für alles hier, ne? Wenn er ausführt. Ja, ja, ist klar. Genau, nee, so einfach läuft der Hase hier nicht. Jo, das ist dazu zu sagen im Absatz 3. Ne, gucken wir uns noch Absatz 4 an und dann machen wir hier in der Folge auch mal ein bisschen Schluss. 13 Absatz 4. Jetzt gibt es hier mehrere Nummern, drei Nummern und wir gucken uns Nummer 1 an. Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart? So beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre. Für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung, Veränderung an der Sache besteht und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen Feuerungslagen ein Jahr. Also § 13 Absatz 4 befasst sich mit Fristen. Fristen, bis zu dem Zeitpunkt quasi der Auftraggeber bei dir vorstellig werden kann und gegebenenfalls Ansprüche hat. Ja? In der Praxis, ihr Lieben, läuft das so. Der Auftraggeber hat nie in der Gewährleistungsfrist Ansprüche gegen euch. 99% der ganzen Mangelanzeigen, die wir hier jeden Tag mit euch bearbeiten, haben den Charakter von Garantieleistungen. Der Auftraggeber denkt, ich muss 4 Jahre oder 2 Jahre garantieren. Ja, das hat nichts mit Verjährungsfristen von Mängelansprüchen zu tun. Ja, Gewährleistung hat nichts mit Garantie zu tun. Guckt euch einfach bei unserem YouTube-Kanal nochmal an, da habe ich das mal hart klein seziert. Und in der Regel halt 4 Jahre oder 2 Jahre, je nachdem, Elektro und Heizung so 2 Jahre, in der Regel sonst 4 Jahre. Ja, und das steht im krassen Missverhältnis zum BGB. Ja, weshalb in der Regel Mangelfristen auch unwirksam sein können. Ja, kommt halt drauf an, müssen wir uns im Detail anschauen, was bei euch da vereinbart ist. Aber erstmal beginnt oder endet eine Verjährungsfrist 4 Jahre oder 2 Jahre. So, denkt dran bitte. Startzeitpunkt von diesem Zeitraum ist immer Abnahmezeitpunkt. Ja? Wir haben in der Abnahme ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass ihr da jetzt für Abnahmezeitpunkte sorgt, selbst wenn der Auftraggeber ignorant, pauschal ablehnt und so weiter sich wählt. Es gibt ja trotzdem berechnete Fristen, die ihr dann dafür nutzen könnt. Und ihr solltet auf keinen Fall euch hinreißen lassen, da irgendwie Monate oder Jahre da keine Abnahme zu erwirken. Ja, das ist alles völliger Bullshit. Ja, das ist dazu zu sagen. Paragraph 13 Absatz 4 Nummer 2 ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes vereinbart, beträgt für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Nummer 1 2 Jahre, wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen. Dies gilt auch, wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist vereinbart ist. Okay, also, ja, ist für Teile von maschinellen elektrotechnischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf, also die Wartung, ne, beträgt für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist 2 Jahre, wenn er dir keinen Wartungsvertrag übertragen hat. Das ist halt die Geschichte, der Auftraggeber sollte tunlichst immer daran interessiert sein, Wartungsverträge zu vereinbaren. Das Problem ist halt, er kriegt sie A nicht richtig ausgeschrieben. Die Sachen, also die Wartungsvertragspositionen, die er in einem ganz normalen Investitions-LV sieht, sind sowieso unwirksam und vergaberechtlich falsch ausgeschrieben. Sollten die Leute einfach mal ein bisschen besser im Vergabehandbuch nachlesen und im Rechnungsprüfungsamt die Themen klären, dann würden sie es vielleicht auch mal getrennt in Betriebskosten-LV machen. Aber gut, Dummheit schützt ja vor Strafe nicht. Von daher. Ja, und wichtig ist, dass der Wartungsvertrag halt zum Zeitpunkt der Abnahme, ne, unterschrieben wird. Logisch, weil nur dann laufen die Fristen halt gleich und pünktlich. Ne? Wenn er danach irgendwie einen Wartungsvertrag haben will, dann kannst du sagen, nö, hast du ja zur Abnahme konkludent gesagt, du willst keinen. Ne? Von daher kannst du da dann entsprechend auch diese verkürzte Verjährungsfrist für dich strategisch nutzen. So, und dann gibt es im Paragraph 13 Absatz 4 noch eine Nummer 3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung. Nur für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme. So, und das ist ein extrem geiler Absatz hier. 3 Zeilen hat er nur. Eigentlich nur 2,5. Wir haben schon über den Start der Frist gesprochen, nämlich mit der Abnahme. So, und jetzt kommt es aber. Wir haben ja auch über die Teilabnahmen gesprochen, wie wichtig das ist, Teilabnahmen durchzusetzen, ne? Damit kriegst du unterschiedlichste Gewährleistungsfristen hin und hast nicht mehr dein Problem, dass du halt eben mit Herstellerfristen weit, weit, weit schon im Voraus bist, gegebenenfalls schon gar keine Herstellergewährleistungsfristen mehr hast, wenn irgendwann mal deine Abnahme stattfindet. Ja? Also dieses Missverhältnis, dass du massiv in Nachteile gerätst, weil der Bauablauf so gestört ist, dass du mit den Gewährleistungsthemen nicht mehr hinkommst, hat zur Folge, dass du in jeder Schlussrechnung einen Gewährleistungsnachtrag parken darfst. Ja, und das soll einfach dafür sorgen, dass die Fristen halt, ich sag mal, äquivalent und auf einer Balance starten und nicht du am Ende einseitig der Gearschte bist, weil du ja für den Bauablauf nichts kannst. Ja. Genau, das sind so die ersten 4 Absätze im Paragraph 13. Wir schauen uns in der nächsten Folge dann den Absatz 5 genauer an und gehen dann weiter in der Folge VOB Vorlesestunde. Das war es zunächst von mir hier aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst, und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.